Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen.
Hey, preist den Herrn. Es ist Sonntag. Halleluja. Hey, ganz herzlich willkommen in der Ecclesia Church, auch von meiner Seite aus. Mein Name ist Konsti Kruse. Und ich freue mich wirklich über jeden, der mit dabei ist. Wir feiern ja nicht nur Gottesdienste hier in Nürnberg als Church, sondern genauso auch in Ansbach und in Erlangen. Und wir sind gemeinsam unterwegs. Hey, und wie wäre es, wenn wir uns gegenseitig nochmal einen riesen Applaus geben und jeden Standort willkommen heißen. Hey, ist so cool, was Gott tut in unserer Mitte. Ich war auch genauso dankbar für die 21 Tage und freue mich so, dass die Kleingruppen nächste Woche starten. Und merke auch, hey, da passiert so viel Gutes gerade in der Kirche. Sei mit dabei, wirklich finde deinen Platz. Heute auch bei Schritt 3, finde dein Team. Es gibt so viele Möglichkeiten, in diesem Haus wirklich seinen Platz zu finden und nicht nur zuzugucken, sondern wirklich auch mitzumachen, mitzugestalten. Weil Gott hat dir wunderbare Talente und Begabungen geschenkt. Und wir würden uns so freuen, auch wenn du da mit deinen Talenten wirklich mitmachst, mitarbeitest, Teil wirst eines Dreamteams. Und wir befinden uns in einer Predigtserie, die lautet Da ist mehr. Sag mal, hey, da ist mehr. Da ist wirklich mehr. Da ist wirklich mehr. Und wir haben in den letzten Wochen, finde ich, so starke Predigten gehört, auch in dieser Serie, die wirklich, finde ich, so etwas entfacht, auch in unseren Herzen an Hunger und an Sehnsucht nach mehr von Gott. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du hörst, da ist mehr. Aber ich weiß, dass Gott gerade da wirkt und gerade dort auch Zeichen und Wunder tut und gerade dort auch wirklich Dinge ändert, wo Menschen sich positionieren und sagen, Gott, ich bin so unzufrieden mit dem Status quo. Ich bin auch irgendwo unzufrieden über meinen momentanen geistlichen Zustand. Ich sehne mich nach mehr von dir. Ich sehne mich nach wirklich einer neuen, frischen Berührung des Himmels. Und da möchte Gott hineinkommen. Und ich habe mal dieser Predigt heute den Titel gegeben, die Wüste ist das Geschenk. Schau mal den Nachbarn und sag mal, hey, die Wüste ist das Geschenk. Die Wüste ist das Geschenk. Da ist mehr. Ich glaube, Teil 4 heute, die Wüste ist das Geschenk. Und wir wollen uns gemeinsam einen Mann anschauen, der heißt König David. Und der hat einen ganz, ganz herrlichen Psalm geschrieben, der Psalm 63. Wenn du deine Bibel dabei hast, hol sie gerne raus. Auch auf der Ecclesia-App findet ihr immer die Predigtmitschrift mit den Bibelstellen und auch den Punkten. Das ist auch immer super für eure Kleingruppentreffen, falls ihr dort die Predigt nachbesprechen wollt. Und wir wollen mal gemeinsam lesen. Wenn du dabei bist, sag mal, ich bin dabei. Vers 1. Ein Psalm Davids aus der Zeit, als David sich in der Wüste aufhielt. In der Wüste von Juda. Und er sagt in Vers 2, Gott, du bist mein Gott, dich suche ich von ganzem Herzen. Meine Seele dürstet nach dir, mein ganzer Leib sehnt sich nach dir in diesem dürren, trockenen Land, in dem es kein Wasser gibt. Also man merkt, es geht um Wüste. Und er sagt weiter in Vers 3, ich habe dich in deinem Heiligtum gesehen und deine Macht und Herrlichkeit bestaunt. Und jetzt Vers 4, deine Gnade bedeutet mir mehr als das Leben. Dich preise ich von ganzem Herzen. Ich will dich ehren, solange ich lebe und meine Hände im Gebet zu dir erheben. Wow, dieser Vers 5, der ist der Hammer, oder? Mach das zu deinem Lebensvers. Ich will dich ehren, solange ich lebe und meine Hände im Gebet zu dir erheben. Vers 6. Wie mit köstlichen Speisen, so machst du mich glücklich. Ja, wer von euch isst gerne, ja? Come on. Ich esse auch gerne, ja? Halleluja. Ja, mit köstlichen Speisen. Ja, wie so ein richtig gutes Essen, Leute. Okay, ein richtig gutes Essen. So machst du mich glücklich. Dich will ich loben und preisen. Und wenn ich in der Nacht wach liege, denke ich über dich nach. Die ganze Nacht denke ich nur an dich. Halleluja. Ja, das ist jetzt hier, Leute, das ist nicht Helene Fischer, die irgendein Lied schreibt über irgendeinen Lover, sondern das ist David, der seinen Emotionen einfach freien Lauf gibt und sagt, wie es ist. Gott, die ganze Nacht denke ich nur an dich. Das ist der Hammer. Vers 8. Ich denke daran, wie sehr du mir geholfen hast und ich jubel vor Freude, beschützt im Schatten deiner Flügel. Hey, wer von euch hat es erlebt, dass Gott ihnen geholfen hat? Wer von euch hat es schon einmal erlebt, dass Gott eingegriffen hat, ihm geholfen hat? Und er sagt, hey, wenn du das erlebst, hey, wir jubeln vor Freude. Danke Gott, wir sind unter den Schatten deiner Flügel sind wir beschützt. Vers 9, ich halte mich nah zu dir, denn deine rechte Hand hält mich sicher. Die aber, die mich vernichten wollen, werden selbst in den Tiefen der Erde verschwinden. Durch das Schwert werden sie sterben und zur Beute der Schakale werden. Vers 12, der König wird sich in Gott freuen. Und alle, die auf ihn vertrauen, werden ihn loben, denn die Lügner müssen schweigen. Hey, was für ein starker Psalm. Komm, wir geben Jesus nochmal, oder? Ein Riesenapplaus. Hey, ich finde das so ein starker Psalm. Die Wüste ist das Geschenk. Die Wüste ist das Geschenk. Ich weiß echt nicht, was dir so in den Sinn kommt, wenn du darüber nachdenkst. Es gibt mehr. Da ist mehr. Aber ich möchte dir gleich sagen, da ist mehr. Da ist mehr von Gott für dich. Vielleicht hast du auch so eine heilige Unzufriedenheit in dir. Du sitzt in einer Vorlesung in der Uni und du schaust dir deine Kommilitonen an und vielleicht kommt da manchmal sowas über dich, wo du so denkst, Gott, an meiner Uni wird alles Mögliche geehrt, aber nicht dein Name. Und da kommt so ein heiliges, so etwas in dir hoch. Oder vielleicht auch auf deinen Arbeitsplatz. Oder du schaust dir die Nachrichten an. Oder du schaust dir auch Dinge an, die in unserer Gesellschaft abgehen. Und du, da ist so eine, weißt du, da ist nicht ein Genörgel, nicht ein Gemotze, nicht ein Fingergezeige, sondern ist so ein heiliger Zorn in dir. So eine heilige Unzufriedenheit in dir. Und du sagst, Gott, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, Gott, dass unser Land, unsere Gesellschaft sich in diese Richtung bewegt, so vor die Hunde. Gott, es kann nicht sein. Gott, nur du bist unsere Hoffnung, Jesus. Nur du kannst unser Land heilen. Und da steht was in dir auf, wo du sagst, Gott, ich sehe meine Familie, meine Geschwister glauben nicht an dich. Gott, meine Eltern drehen völlig ab. Oder vielleicht, keine Ahnung, was es ist bei dir. Ja, oder du sagst, Gott, ich merke, Gott, ich struggle schon viel zu lange mit dieser Sünde. Und da sind Gebundenheiten und Abhängigkeiten in deinem Leben. Und du kommst an einen Punkt, wo du sagst, Gott, ich will so nicht mehr. Es kann nicht sein. Ich lese die Apostelgeschichte. Ich lese das Neue Testament. Und ich sehe lebendiges, kraftvolles Christsein. Und ich schaue auf mein eigenes Leben. Und da ist so viel Lauheit. Da sind so viel Kompromisse. Und ich möchte wie ein Strich in den Sand ziehen und sagen, fein bis hierhin und nicht weiter. Ich werde neu aufstehen. Gestern ist vergangen. Ich bin eine neue Schöpfung. Und du sehnst dich wie nach so einem Neustart. Wo du sagst, Gott, da ist mehr, Gott. Du hast mehr für mich als den Status quo. Und da ist so eine heilige Unzufriedenheit in dir. Und ich glaube, die hat dir Gott geschenkt. Und Gott tut das. Gott gießt seinen Geist aus. Hey, weißt du, wenn wir über die Kirchengeschichte reden oder du dich vielleicht auch schon mal länger mit der Kirchengeschichte beschäftigt hast, da wirst du sehen, es gab in den letzten zwei Jahrtausenden, wirklich seit der Auferstehung Christi, es gab so viele Ausgießungen des Heiligen Geistes. Gott hat immer schon seinen Geist ausgegossen. Es gab immer schon einen Überrest von Menschen, die gesagt haben, Gott, wir sehnen uns nach dir. Gott gießt seinen Geist aus. Und ich finde es so völlig abgefahren, weil es gab so viele unterschiedliche Erweckungen und Ausgießungen des Geistes. Und man kann gar nicht sagen, na ja, okay, Gott tut es nur bei einer bestimmten Gruppe von Menschen, die eine bestimmte Theologie haben. Ja, und du sagst, ey, ja, wenn du so und so, deine Dogmatik so und so ausschaut oder deine theologischen Grundüberzeugungen so und so sind, dann erlebst du eine Ausgießung des Geistes. Sondern wenn wir uns die Kirchengeschichte anschauen, da sehen wir Pietisten, da sehen wir Anglikaner, da sehen wir Baptisten, da sehen wir in der katholischen Kirche charismatische Erneuerung. Hey, da sehen wir es bei den Pfingstlern, da sehen wir es in der Landeskirche. Überall sehen wir, wie Gott über Grenzen von Konfessionen und theologischen Überzeugungen seinen Geist ausgießt über Männer und Frauen. Es ist wirklich abgefahren, was wir sehen. Und man kann gar nicht sagen, es ist so eine gewisse Strömung, die Gott besonders segnet. Und vielleicht ist dir das mal aufgefallen, es ist super interessant. Der Heilige Geist, er segnet nicht zuallererst unsere Theologien, sondern er segnet Männer und Frauen, die sich nach ihm sehnen, die eine heilige Unzufriedenheit haben und die sagen, Gott, wir brauchen dich. Gott, und es ist Gott, dem Heiligen Geist erstmal völlig egal, ob du so und so denkst, so und so glaubst und unter diesem und diesem Glaubensbekenntnis deine Unterschrift gesetzt hast. Wo Herzen hungrig sind nach Gott, da passiert was. Und das ist so in der Erweckungsgeschichte so interessant zu sehen. Zum Beispiel, wenn ich an die Hebriden denke, die Hebriden, das ist an der Westküste Schottlands. An der Westküste Schottlands, da überhaupt hinzugelangen, ne? Leute, das ist völlig abgefahren. Es ist selbst für Schotten kompliziert, zu den Hebriden zu gelangen. Und da gab es von 1949 bis 1952 eine Ausgießung des Heiligen Geistes, hervorgerufen durch zwei ältere Schwestern. Die eine war 84 und blind, die andere war 82 und voll mit Arthrose. Und die haben auf ihre Kirche geschaut und haben gesagt, in unserer Kirche sind nur alte Menschen. Das darf nicht sein. Wir müssen beten, dass Gott eine Erneuerung schenkt in unserer Kirche und dass die jungen Menschen wiederkommen. Und die haben sich getroffen, die beiden Schwestern, jeden Dienstag und jeden Freitag und haben gebetet von 22 Uhr bis 3 Uhr morgens dafür, dass sich junge Menschen auf den Hebriden für Jesus entscheiden. Dieses Gebetstreffen, Leute, das ist immer mehr gewachsen, immer mehr gewachsen. Irgendwann kam ein Prediger dazu, ja, dann sind sie zu ihrem Pastor gegangen, haben gesagt, hey, die Gebetstreffen sind so gewachsen, können wir uns im Gemeindesaal treffen? Und der Pastor hat noch einen anderen Prediger eingeladen, sie haben angefangen, Gottesdienste zu haben, jeden Tag. Das Ding wurde immer größer und dann kam der Geist Gottes. Und der Geist Gottes kam so stark und wirkte so stark auf den Hebriden, dass selbst Menschen, die mit den Schiffen dort angelegt haben auf dieser Insel und einen Schritt auf diese Insel getan haben, zusammengeklappt sind unter der Kraft des Heiligen Geistes, Buße getan haben, ihr Leben Jesus geweiht haben, ohne äußere Einflüsse. Da hat keiner ihnen die Hand aufgelegt, da hat keiner für sie gebetet und da hat keiner ihnen gepredigt. Die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes war so stark da. Das Gleiche haben wir in Herrnhut erlebt. In Deutschland im 18. Jahrhundert, 1927, ein Mann namens Ludwig Graf von Zinzendorf, der gesagt hat, hey, wir brauchen eine Erneuerung in unserer Gemeinde. Wir brauchen die Kraft Gottes in unserer Gemeinde. Und er hat angefangen zu reden. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Herrnhut war. Das ist in Ostdeutschland, ja, an der tschechisch-polnischen Grenze, 4 Stunden von hier. Und ich war selber auch mal da, ich habe mir das mal angeschaut, vielleicht lesen einige von euch auch von der Herrnhuter Brüdergemeinde die Losung. Und die haben angefangen zu beten, diese Leute. Und dann kam der Geist Gottes und er wurde über sie ausgegossen. Und aus diesem einmaligen Gebetstreffen wurde eine Gebetskette, 24 Stunden am Tag haben sie gebetet. Und weißt du wie lang? 100 Jahre lang wurde ununterbrochen gebetet, über Generationen hinweg. Und diese kleine Gemeinde hat 300 bis 350 Missionare ausgesendet in alle Welt. Die Gemeinde hat 300 Mitglieder und haben 300 bis 350 Missionare ausgesandt. Okay, wir haben unsere Gemeinde, wir haben ungefähr so 1500 Gottesdienstbesucher. Wir haben in den letzten 15 Jahren vielleicht 3 Missionare ausgesandt. Überleg mal, was die gemacht haben, Leute. Wie krass Gottes Geist dort gewirkt hat. Die haben die komplette Welt auf den Kopf gestellt. Und weißt du, man könnte sich fragen, ja, warum nicht in Hamburg, warum nicht in Berlin, warum nicht in Glasgow, warum nicht in Aberdeen und warum nicht in London? Hey, warum auf den Hebriden und warum in Herrnhut? Soll ich dir sagen, wieso? Weil Gott übergeht 1000 lauwarme Herzen, um das eine Herz zu finden, was hungrig ist nach ihm. Gott sucht Hunger, Gott sucht Hunger. Wenn du die Gegenwart Gottes möchtest, Hunger ist wie ein Magnet. Deswegen sagt Jesus in den Seligpreisungen, selig sind die Hungrigen. Hunger zieht die Gegenwart Gottes an. Hunger ist so das Wichtigste, in der Rezeptur der Erweckung ist es die wichtigste Zutat. Eine Sehnsucht. Gott kommt, wo er gewollt wird. Und warum kam er auf die Hebriden? Weil dort wurde er mehr gewollt als woanders. Warum kam er nach Herrnhut? Weil dort wurde er mehr gewollt als woanders. Dort, wo Menschen zusammenkommen und sagen, ohne Agenda, Gott, wir wollen nur dich. Wir gehen nicht, es sei denn, du segnest uns. Da gießt er seinen Geist aus. Das ist wirklich ein powervolles, einfach powervolle Dinge, die wir sehen dürfen in der Kirchengeschichte. Und genau das Gleiche lesen wir in Psalm 63. Jetzt ist die Frage, du sitzt vielleicht hier und sagst, Pastor, wie werde ich hungrig? Jetzt mal ehrlich, Pastor, wenn ich auf mein Leben schaue, auf meine Sorgen schaue, auf mein Arbeitsleben schaue, auf meine Kinder schaue, auf all die Themen, die mich gerade so beschäftigen, ich habe da irgendwie gerade gar keinen Kopf für. Ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, dass ich so lange bete und lange Gott suche und so, Konsti, wenn du wissen würdest, wie mein Leben ausschaut. Nun, ich verstehe all das, ich auch die unterschiedlichen Seasons und Dynamiken im Leben, aber es sollte dich nicht davon abhalten, eine Hunger zu kultivieren in deinem Leben nach Gott. Lass es nicht zu, dass die Geschäftigkeit des Lebens und des Alltags dieses Feuer und dieses Begehren nach Gottes Gegenwart dir raubt. Du kannst überall machen, ob du unterwegs bist im ICE, ob du unterwegs bist im Flieger, in deinem Auto, auf deinem Fahrrad. Überall können wir Jesus suchen. Überall können wir Jesus anbeten. Wir müssen es nur tun. Verstehst du? Wir müssen es nur tun. Und ich gebe dir mal drei Prinzipien aus dem, ich hoffe, ich komme zu drei, drei Prinzipien aus Psalm 63, wie wir Hunger kultivieren in unserem Leben. Der erste Punkt lautet, nimm die Wüste als Geschenk von Gott an. Nimm die Wüste als Geschenk von Gott an. David schreibt, und ich glaube, das ist der absolute Schlüssel in Vers 2, Gott, du bist mein Gott, dich suche ich von ganzem Herzen. Meine Seele dürstet nach dir und mein ganzer Leib sehnt sich nach dir in diesem dürren, trockenen Land, in dem es kein Wasser gibt. Ich habe dich in deinem Heiligtum gesehen und deine Macht und Herrlichkeit bestaunt. Wir denken manchmal, David hat das geschrieben, ja, mit seiner königlichen Robe an, irgendwo in seinem Palast, ja, der steht so morgens auf, kommt sofort ein Diener, gibt ihm seinen Americano zur Rechten, ja, und zur Linken wird ihn dann irgendwie, werden ihm seine Croissants gebacken, ja, und dann irgendwie setzt er sich irgendwann hin und denkt so, oh, ich merke, der Psalm 63 kommt über mich. Und dann packt er irgendwie so den Poeten aus und dann ruft er irgendeinen Diener, der bringt ihm dann seinen Schreiber und ein anderer Diener bringt ihm seine Schriftrolle und dann fängt er da an, so poetisch aufzuschreiben, meine Seele dürstet nach dir. Und wir haben manchmal so ein idyllisches Bild im Kopf, wie David so seine Psalmen verfasste. Aber weißt du was, spätestens Psalm 1 vernichtet dieses komplette Bild. Wo hat er das Ding geschrieben? Wo hat er Psalm 63 geschrieben? Da steht nämlich in Vers 1, ein Psalm Davids, als er in der Wüste von Juda war. Also, warum war er überhaupt in der Wüste? Weil sein Sohn Absalom ihn umbringen wollte. Er ist ja schon mal völlig gaga, ja, wenn dein eigener Sohn nicht umbringen will. Warum wollte er ihn umbringen? Er wollte den Thron haben. Der hat eine Intrige angezettelt, der hat eine Rebellion losgetreten. Und er wollte seinen Vater nach dem Leben trachten. Und in einer Nacht- und Nebelaktion ist David geflüchtet. Mit dem wenigsten Hab und Gut, was er hatte, ein paar Krieger, seiner Frau, seinen Kids und dann einfach nur ab in die Wüste. Und in der Wüste, jetzt mal ehrlich, weiß ich, wie es dir da gehen würde, aber würde ich dann in der Wüste in dieser Situation sein, mein Sohn will mich umbringen, auf einmal nichts mehr Palast, nichts mehr Americano, nichts mehr Diener, die mir irgendwas bringen. Ich würde nicht so einen Psalm schreiben. Ich würde erstmal denken, hey Gott, was ist einfach eigentlich los mit dir? Siehst du mich? Ich würde erstmal, vielleicht würde man Gott anklagen, vielleicht würde man verzweifelt irgendwie schreiben, Gott, erlöse mich, hole mich jetzt ganz schnell hier raus, ja? Sende die Myriaden an Engeln, die mich hier befreien von diesem Freak. Gott, was habe ich in meiner Erziehung falsch gemacht? Ich weiß es auch nicht, aber du musst es, vergib mir einfach und hilf mir. Aber David, meine Seele dürstet nach dir, oh Herr. Ich sehne mich nach dir, Herr, nach deiner Herrlichkeit. Deine Liebe ist besser als Leben, Herr. Und du merkst auf einmal, da ist so ein Liebhaber Gottes. Sein erstes Herz war es, sein Top-Prio war es nicht, Gott, hol mich jetzt hier raus, sondern Gott, ich liebe dich. Gott, ich sehne mich nach dir. Gott, in dieser Wüste. Und ich möchte dir sagen, und ich hoffe, du kannst mir glauben, ich bin in meinem Leben durch viele Höhen gegangen und durch viele Tiefen. Ich habe Dinge durchgemacht, und ich glaube, einige von euch auch. Einige von euch, ihr seid auch gerade in einer Wüste. Ich würde sagen, ich befinde mich auch gerade in einer Wüste meines Lebens. Und vielleicht fühlst du dich auch gerade so wie in einer Wüste deines Lebens. Du schaust dich um, du schaust die Ängste deines Lebens an. Vielleicht schläfst du nicht gut, vielleicht emotional gerade irgendwie bist du nicht sehr belastbar. Und du merkst einfach, wow, es ist schwer. Gott, meine innere Architektur, sie ist am Zerbröseln. Gott, wenn da noch ein bisschen oben raufgelegt wird, dann ist vorbei. Und weißt du, ich möchte sagen, und was ist das, was ich gelernt habe in den Höhen und Tiefen meines Lebens? Die guten Zeiten lehren dich gar nichts. Ich liebe schöne Zeiten, ich liebe gute Zeiten. Die sind herrlich, Leute, wenn ich dürfte, ja, würde ich, ja, aber die, es sind die harten Zeiten, die uns, und die schweren Zeiten, die uns wachsen lassen, sind Wachstum, die Lektion, die Weisheit, die Kraft unseres Lebens. Sie liegen im Kampf. Sie liegen im Schmerz. Sie liegen im Leid. Nicht in den guten Phasen. Sie liegen im Tal. Und das Schöne ist, Jesus hat verheißen, er schenkt Wasser aufs dürre Land. Er bricht Bäche her, er lässt Bäche hervorbrechen im Tal unseres Lebens. Und manchmal, wenn wir selbstzufrieden werden, wenn wir nicht hungrig sind, wenn wir lau werden, meistens, wenn es uns gut geht, ja, dann wird Gott die Umstände verändern und dann bringt er uns manchmal in Situationen hinein, wo wir anfangen müssen, komplett ehrlich zu werden und ihn anzurufen und zu sagen, Gott, ich dürste nach dir. Gott, wenn du nicht kommst und eingreifst, passiert hier gar nichts. Gott, ich bin so abhängig von dir. Und weißt du, Gott möchte uns, er möchte uns dort hineinbringen. Ich möchte nicht sagen, dass jede Wüste von Gott kommt, aber ich möchte sagen, dass Gott jede Wüste gebraucht zu seiner Ehre in unserem Leben. Gott gebraucht die Wüsten deines Lebens, um dich wachsen zu lassen im Glauben. Und einige von euch, ihr denkt, oh, ich wäre so viel hungriger nach Gott, wenn mein Leben doch leichter wäre. Und ich möchte sagen, nein, das wärst du nicht. Du wärst vielleicht ein bisschen dankbarer, aber du wärst nicht hungriger. Hunger wird kultiviert in der Wüste. Hunger nach Gott wird kultiviert in der Wüste. Und Ecclesia Church, lass es nicht zu, dass die Wüste dich von Gott wegzieht, sondern sehe die Wüste als ein Geschenk. Und das ist schwierig, Leute. Und das ist Reife. Das ist christliche Reife. Gott, danke, im Feuer bist du mit mir. Danke, Gott. Im Feuer bist du mit mir. Du bist nicht nur der Gott, der mich ins Feuer schickt. Du bist der Gott, der im Feuer mit mir ist. Und ich glaube auch, die Bibel sagt, auch wenn ich durchs Tal der Finsternis hindurchgehe, also das Tal der Finsternis ist kein Daueraufenthaltsort für uns Christen. Aber wir gehen hindurch. Aber er leitet uns. Er führt uns. Und dann kommt das Zweite. Lerne dich an Gott zu erfreuen, denn seine Liebe ist besser als Leben. Weißt du, Gott sagt, David sagt das hier, das finde ich so, so stark. Er sagt, Gott, denn deine Gnade ist besser als Leben. Dieses Wort Gnade, das ist das hebräische Wort Chesed. Und dieses Wort Chesed, das kommt im Alten Testament 450 Mal vor. Es wird unterschiedlich übersetzt. Manchmal mit Treue, manchmal mit Gnade, manchmal mit Güte, manchmal mit Liebe. Ich finde, die beste Übersetzung ist, und einige Theologen sagen das aus, liebende Güte. Gott, deine liebende Güte ist besser als Leben. Und ich meine, David hatte alles, Leute. Der hatte eine erfüllte Sexualität, der hatte Materielles, der war der reichste Mensch der damaligen Zeit. Er hatte Paläste, Gold, seine Becher, sein Besteck, alles war aus Gold. Der hatte alles, was du dir vorstellen kannst an Ruhm und an Ansehen. Der hatte mehr Instagram-Follower als wir alle zusammen. Der Typ war überall bekannt. Und weißt du, und doch sagt er, Gott, deine Liebe ist besser als das alles. Deine Liebe, Gott, ist besser als alles, was ich habe. Deine Liebe ist sogar besser als das Leben. Und weißt du, ich merke, umso mehr ich mit Jesus unterwegs bin, am Anfang so, ne, wenn man so mit Jesus unterwegs ist, dann denkt man, wow, man hat jetzt schon alles an Gott erkannt, was es gibt. Ja, am Anfang denkt man so, wow, ich habe Gott erkannt. Und umso länger du mit Jesus unterwegs bist, das ist das Coole, ich fühle mich manchmal so, als wäre ich so in einem Fingerhut treibend auf dem Ozean seiner Liebe, wo ich so merke, Gott, deine Liebe, die ist so breit, die ist so tief, die ist so weit. Ich werde niemals in meinem ganzen Leben auch nur ansatzweise diese Fülle begreifen. Deiner Liebe, deiner Güte, deiner Gnade. Gott, du hast dein Leben, du hast deinen Sohn für mich gegeben, Jesus. Du liebst mich so sehr. Gott, und ich lasse es nicht zu, dass diese Wüste mir einredet, dass du mich nicht liebst. Denn du liebst mich. Du liebst mich so sehr, Jesus. Und ich will nichts anderes glauben. Spurgeon hat mal gesagt, es ist auf jeden Fall einer meiner absoluten Lieblingszitate. Er hat mal gesagt, Gott ist zu gut, um unfreundlich zu sein. Er ist zu weise, um sich zu irren. Und wenn wir seine Hand nicht verstehen können, dürfen wir doch seinem Herzen immer vertrauen. Und ich sage, das ist so powerful. Weil, wann kommen wir in unserem Christsein an diesen Punkt, wo wir sagen, Gott, auch wenn ich deine Hand nicht verstehe, deinem Herzen darf ich immer vertrauen. Gott, ehrlich gesagt, ich wünschte mir, Dinge würden schneller gehen. Ich wünschte mir, deine Hand würde sich schneller bewegen. Aber Gott, auch wenn es nicht passiert, deinem Herzen darf ich vertrauen. Ich habe mal mit einem, ich habe einen Kumpel, der ist Amerikaner und Pastor. Und er war auf einer Pastorenkonferenz und er hat mir eine ganz bewegende Geschichte erzählt. Auf dieser Konferenz wurde Stephen Curtis Chapman interviewt. Nun, Stephen Curtis Chapman, viele von euch kennen ihn vielleicht gar nicht, in Amerika ein ganz, ganz bekannter Lobpreis- und Anbetungsleiter. Hat ganz viele bekannte Lieder geschrieben. Und er hat eine Geschichte erzählt, die hat mich so berührt. Und er hat gesagt, ihr müsst wissen, in Amerika kann man schon mit 16 Führerschein machen. Und er meinte, sein Sohn hat Führerschein gemacht. Und ein paar Monate, nachdem er seinen Führerschein gemacht hat, ist er mit dem Auto auf die Einfahrt gefahren von ihrem Haus und hat nicht gesehen, dass seine 4-jährige Schwester auf der Einfahrt am Spielen war und hat sie komplett überfahren. Und der Junge war draußen, er hat geschrien. Stephen Curtis Chapman ist rausgegangen, hat seine vierjährige Tochter dort gesehen, hat sie gepackt, hat sie auf die Rückbank gelegt vom Auto und ist ins Krankenhaus gerast. Einen Tag später ist sie gestorben. Und er wurde interviewt auf dieser Pastorenkonferenz und hat gesagt, hey, das ist Wüste. Das ist so heftig. Kannst du dich noch daran erinnern? Was hat das mit dir gemacht? Was war deine Reaktion? Was ging dir durch den Kopf an diesem Tag? Und er hat gesagt, als er den Rückwärtsgang eingelegt hat und von der Einfahrt mit seiner Tochter auf der Rückbank rausgefahren ist, kam es auf einmal wie vom Himmel in sein Herz. Er hat sein Fenster runtergedreht. Er hat seinen Sohn angeschaut, Jimmy. Und er hat gesagt, Jimmy, ich will, dass du eins weißt. Egal was passiert, dein Vater liebt dich. Dein Vater liebt dich. Und er hat zu diesem Pastoren gesagt, er hatte so eine Angst, dass er an diesem Tag 2 Kinder verliert. Und ich dachte so, wow. Weißt du, in deiner Wüste, ich bin hier als dein Pastor. Und ich lasse das Fenster runter und ich will dich anschauen. Und ich möchte dir sagen, egal was du gerade durchmachst, dein Vater im Himmel liebt dich. Dein Vater liebt dich. Er liebt dich so sehr. Egal, was du gerade durchmachst, lass es nicht zu, dass die Wüste dich zynisch macht. Lass es nicht zu, dass die Wüste dich wegführt vom Herzen Gottes. Sondern wie war es mit dem verlorenen Sohn? Er ist nach Hause gelaufen. Und der Vater, die einzige Stelle, wo der Vater läuft, wo Gott rennt in der Bibel, er rannte seinem Sohn entgegen und er hat sich ihn um den Hals gefallen. Das ist diese Chesed-Liebe, diese liebende Güte, dieses Meer der Liebe über ihn rüber und hat ihn erfüllt und hat ihn verändert. Und diese Liebe, die empfindet der Vater für dich. Und weißt du, wenn wir Hunger kultivieren, dann sagen wir nur noch, Vater, fülle mich mit dieser Liebe. Fülle mich mit dieser Liebe. Mit dieser Liebe, diese Liebe, die ist so anders als menschliche Liebe. Wir lieben so oft mit Bedingungen. Wir lieben so oft, wir knüpfen unsere Liebe so oft an Performance. Und hey, wenn du mich liebst, liebe ich dich zurück. Hey, wenn du nett zu mir bist, bin ich nett zu dir zurück. Aber diese Liebe, das ist eine Bündnisliebe, die ist bedingungslos. Auch wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Diese Liebe, sie ist wie keine andere Liebe. Niemand ist für dich gestorben, nur Jesus liebt dich. Er liebt dich so sehr. Und die Wüste ist das Geschenk, wenn ich verstehe, wow Gott, ja, ich bin in der Wüste. Ja, ich bin von meinem Sohn davongelaufen. Ja, sie tracht nach meinem Leben, aber Jesus, in dieser Wüste kenne ich, deine Liebe ist besser als Leben. Ich bin schon der reichste Mensch der Welt, weil Jesus, ich habe dich und du plus nichts ist alles. Du bist alles, was ich brauche, Jesus. Ich bin voller Freude, weil ich habe dich. Danke, Jesus. Empfange die Liebe Gottes, kultiviere die Liebe Gottes. Gott kommt, wo er gewollt ist. Gott kommt, wo Menschen hungrig sind nach ihm. Amen. Amen. Komm, wir schließen die Augen. Komm, wir schließen die Augen. Danke, Jesus, für deine Liebe. Danke, Jesus, für deine Güte. Danke, Jesus, für deine Gegenwart. Herr, wir preisen dich. Hey, wenn du hier bist und du gehst gerade durch deine Wüste durch, du erlebst gerade Nöte, es ist gerade schwer im Leben. Empfange die Liebe Gottes. Empfange die Liebe Gottes. Empfange die Liebe Gottes für dein Leben. Oh, der Vater liebt dich. Es ist eine Liebe wie keine andere Liebe. Und wenn du hier bist und du hast noch nie Ja gesagt, so ganz bewusst Ja gesagt zu Jesus. Vielleicht hast du es mal gemacht, mittlerweile gehst du deinen eigenen Weg, aber du möchtest heute auch wie der verlorene Sohn in die liebenden Arme des Vaters gerannt kommen. Hey, dann komm jetzt, okay? Lauf jetzt zu Jesus. Du brauchst dafür nicht aufstehen, du brauchst auch dafür nicht irgendwie hier nach vorne kommen. Aber dort, wo du bist, ich möchte gern mit dir ein Gebet sprechen, der Lebensübergabe. Komm, heb doch mal deine Hand, wenn du sagst, ja, das bin ich. Ich sage Ja zu Jesus. Ich sage heute Ja zu Jesus. Jesus, werde du mein Herr. Wer ist alles da? Heb doch deine Hand kurz hoch. Ist die beste, wichtigste Entscheidung. Ist völlig egal, was andere, ob andere gucken oder wir stehen vor Gott. Du triffst jetzt diese Entscheidung. So viele Hände. So viele Hände. So viele Hände. Danke, 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 danke. Halleluja, Jesus. Könnt die Hände gerne runternehmen, auch hier vorne. Dankeschön. Komm, wir beten gemeinsam als ganze Church. Seid ihr dabei? Komm, wir sagen, lieber Herr Jesus, hier bin ich. Rette mich. Vergib mir. Wasch mich rein durch dein Blut. Es tut mir leid, dass ich mein Leben lang ohne dich gelebt habe. Das endet heute. Du bist meine Nummer eins. Ab heute lebe ich für dich. Du bist mein Herr. Danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du für mich wieder auferstanden bist. Und danke, dass du lebst. Lebe auch in mir. Jesus, sei mein Herr, sei mein Retter, sei mein Gott. Amen. Amen, Amen. Komm, wir geben Jesus Mal einen Riesenapplaus. Er ist würdig.
Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen. Auf www.ecclesia.church findest du alle Infos, wie zum Beispiel unsere Kontaktkarte oder auch, wie du vor Ort mit am Start sein kannst.